Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach und La an der Thaya. Gestern am Abend war eine große Einladung der ersten österreichischen Sparkasse. Das ist da sozusagen der Platzhirsch, was Banken angeht. Hieß Weinviertler Wirtschaftsgespräche. Der Erhard Busseck, ehemaliger Parteichef der ÖVP, ist also sowas Ähnliches wie die CDU für deutsche Zuhörer, ehemaliger Vizekanzler, Wiener Parteichef und so weiter und so fort. Vordenker der ÖVP, / CDU, in Österreich referiert, macht ein tolles Referat über ich bin ein Europäer und wie wichtig ist es, dass Europa zusammenwächst und so weiter und so fort. Und danach gibt es eine Podiumsdiskussion. Und diese Podiumsdiskussion war doch eine sehr, sehr spannende. Im Rahmen dieser Podiumsdiskussion haben sich zwei Dinge in mein Hirn eingebrannt. Und zwar die Tatsache, dass es war auch der Handelskammerchef von Brünn, heutzutage Brünner, da, und der sagt, ja, gleich nach der Demokratisierung, im Fall des Eisernen Vorhangs, haben die sich also bemüht, Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen. Und die haben da so eine Begegnungsgeschichte gemacht, tschechische, österreichische Wirtschaftstreibende. Und ihre erste Messe war so, da waren 200 tschechische Betriebe da und 100 österreichische. Und im letzten Jahr haben sie das auch, machen das jedes Jahr, im letzten Jahr waren 100 tschechische Betriebe da und gerade mal 2 österreichische. Und insgesamt gab es 12 Gespräche. Also Gespräche im Sinn, die haben sich da was ausgehandelt. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen ein eigenartiges Zeichen. Dann hat noch der Landesrat erwähnt, nachdem sich eine Zuhörerin darüber beschwert hat, dass es keine Brücken in die Slowakei gibt, gesagt, naja, ganz nach der Öffnung des Ostens wollten die Slowaken gleich ein paar Brücken über die Mach bauen und da wollten aber die Österreicher nicht. Da hat die einheimische Bevölkerung gesagt, na, baut sie auch keine Brücken, da kommen die ganzen Zigeuner herein, ist ja furchtbar. Dann haben die bemerkt, oh, na, stimmt ja gar nicht, jetzt wollen wir schon Brücken bauen, jetzt wollen. Aber die Slowaken nicht mehr, weil die haben dabei ihr Geld schon völlig anders verplant für irgendwelche Straßen in der Slowakei. Das ganz Spannende dran war, dass das ganze große Eingangsreferat vom Erhard Busseck davon handelte, von Nähe. Er hat dann darauf hingewiesen, dass es von Wien aus, der Wiener Großbürgersohn aus Monarchiezeiten, nicht, ist es nach Bratislava, besser bekannt unter dem deutschen Namen Pressburg, näher als nach St. Pölten. Von Mistelbach aus ist es näher nach Prag, okay, nur 4 Kilometer, als nach Salzburg. Stimmt natürlich alles. Von Wien nach Bregenz ist es gleich weit wie einem ersten größeren Stadl in der Ukraine. Ne? Das sind Nähen. Und sagt, das ist alles ganz toll erzählt, so ein bisschen immer so die Reminiszenzen an die K&K-Monarchie. Jetzt müssen wir da wieder zusammenwachsen. Das ist ja alles nur unterbrochen worden. Und das passt ja nicht. Und jetzt lassen wir wieder unsere Nachbarn zusammenwachsen und so weiter und so fort. Und die Leute, die da gesessen sind, waren nicht so begeistert. Das muss man sagen, die Vertreter natürlich der großen Firmen, angefangen von der ersten österreichischen, die also im gesamten ehemaligen Ostblock, vor allen Dingen im Bereich der ehemaligen Monarchie, irrsinnig viel Filialen hat, größere Betriebe, ÖMV und so weiter und so fort, für die ist das eher Selbstverständlichkeit, weil die agieren von vornherein international, weil ihnen Österreich halt viel zu klein ist, aber Was ist es da mit diesen Betrieben, wenn nur noch 2 österreichische Betriebe bei so einer Begegnungsgeschichte überhaupt auftauchen? Und jetzt muss man natürlich dem guten Erhard Busseck sagen, lieber Erhard Busseck, so sehr ich dich durchaus schätze, war das doch, nicht böse sein, ein bisschen leeres Gerede. Weil du bist ein Großbürgersohn, der natürlich eine Tradition hat. Natürlich ist man mit der Straßenbahn, der Wiener Elektrischen, nach Pressburg hinübergefahren, heutzutage eben Bratislava. Und ist dort zum Kaffee trinken und Kuchen essen gegangen. Und das war ja alles ganz toll. Und auf dieser Ebene funktioniert es ja. Ne? Die Reichen verstehen sich ja sehr gut, da werden Dinge optimiert, da geht es um Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Da geht es um die geringeren Lohnkosten in Tschechien, um die geringeren Lohnkosten in der Slowakei. Und schön langsam bringen die auch noch eine Produktivität zusammen und da kann man machen, da kann man tun. Nur wer sagt denn, dass eine geografische Nähe irgendetwas mit echter Nähe zu tun hat? Also das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich an meine Schüler denke, da kann es sehr, sehr leicht vorkommen, dass irgendeine Person, sagen wir in Vietnam, die mit diesem Schüler von mir die gleichen Interessensgebiete in Facebook teilt, diesem meinem Schüler sehr viel näher ist als der Sitznachbar, der einfach ein Trottel ist, weil der interessiert sich nur für Fußball und ist nicht in Facebook und deswegen sowieso vollkommen uninteressant ist, währenddem der halt aus Vietnam die gleiche amerikanische Lieblingssoap hat. Wer ist mir nahe, ist eine ganz andere Frage als die geografische Nähe. Und es ist vor allen Dingen eine Frage in diesem Bereich, wenn man sich das überlegt, warum ist das alles so träg, warum funktioniert dieses Zusammenwachsen nicht? Jetzt ein anderes Beispiel. Es gab eine Zeit, wo es Europa gab. Das war das Mittelalter. Wissen Sie, warum es damals Europa gab? Aus einem sehr einfachen Grund. Weil die herrschende Schicht sich sehr, sehr nahe war. Gibt den alten berühmten Satz der Geschichtswissenschaften einem Ritter des Mittelalters. Da war einer, wo es weiß ich, aus Süditalien und einer aus, keine Ahnung, irgendwo in Frankreich. Die waren sich näher als diese jeweiligen Ritter ihren Bauern. Die haben Latein gesprochen, die haben die gleiche Höflichkeit, also höfische Erziehung genossen, die hatten die gleichen Hobbys, Turniere, Bauern umbringen und waren mit den gleichen Problemen beschäftigt, faule Bauern, wie können wir sie dazu bringen, noch mehr zu arbeiten. Das war Europa, es war das Europa einer herrschenden Schicht, die haben sich hervorragend verstanden, haben alle Latein geredet, hatten die gleichen Umgangsformen und so weiter und so fort. Nun, das ist eben das Problem, die Frage, wer ist wem nahe? Natürlich gibt es ein Europa, das extrem gut funktioniert, extrem gut zusammengewachsen ist, das ist das wirtschaftliche Europa. Es gibt auch das Europa der Universitäten, die diversen Wissenschaftler, die machen alle ihre Kooperationen, tun und machen miteinander, das passt. Es gibt natürlich auch ein Europa und schon sehr, 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 sehr lange das Europa der Kirchen. Römisch-katholische Kirche ist eh klar, zentralisiert, das sind ja alles nur Filialen in den jeweiligen Ländern, aber auch die evangelischen Kirchen haben sehr, 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 sehr früh sehr gute Kontakte untereinander gemacht, heutzutage natürlich auch wieder weltweit. Das gibt es, das ist kein Problem, also da kann irgendein Pfarrer aus Nigeria, zum Beispiel in Kooperation mit nigerianischen lutherischen Kirchen, kann problemlos hier mal ein Jahr lang als Pfarrer arbeiten. Die Gemeinde wird halt ein bisschen Deutsch lernen müssen oder die Gemeinde kann Englisch, eins von beiden. Kein Problem. Es gibt also in der Tat eine Auflösung des Nationalen. Und das gibt es immer dann, wenn es um Interessen geht. Im kirchlichen Bereich sehr oft das Interesse, sehr viel ärmeren, sehr viel schwächeren Kirchen zu helfen. An diesem Punkt herzlichen Dank an alle deutschen Zuhörer, die irgendwann einmal irgendwo aus dem Gustav Adolf Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands gespendet haben. Das Geld landet zum Beispiel zu einem ziemlichen Teil in Österreich, weil wir eben sehr kleine, sehr schwache Kirchen sind. Okay, danke. Sie sind selbstverständlich, ja, da gibt es so wenige, die haben nichts, nur geben wir ihnen was. Kein Problem. Passt. Funktioniert. Und es gibt natürlich das andere Gemeinsame. Und wenn ich jetzt ganz base bin, ist das natürlich das des Geldverdienens. Also da ist man sich auch ganz, 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 ganz einig. Jetzt muss man überlegen, so im Weinviertel hier sitzend, warum sind da so diese Bürger nicht so für die Ostöffnung? Warum haben die alle ihre Vorbehalte? Warum tun die nicht so mit? Das sind ein paar hundert Jahre Erfahrung. Die Europäer, das war damals die Familie Habsburg. Oder zum Beispiel hier gehören noch immer riesige Flächen der Familie Liechtenstein. In der Tat den gleichen Liechtensteins, die in Liechtenstein regieren. Das Liechtenstein heißt, weil es der Privatbesitz der Familie Liechtenstein ist. Die hatten natürlich in der heutigen Tschechien, teilweise in der heutigen Slowakei drinnen, noch viel größere Besitzungen. Die haben sie dadurch bekommen, dass sie ganz kleine katholische Ausgriecher des Kaisers waren und sich dann sämtliche Ländereien der evangelischen Adeligen unter den Nagel gerissen haben und dann hier über Jahrhunderte total Unterdrückung gelebt haben. Worüber keiner redet, witzigerweise. Also die Leute haben schon kein so schlechtes Gefühl in Bezug auf Internationalisierung, auch Globalisierung, bitte. Die ersten, die wirklich global gedacht haben, das waren die habsburgischen Kaiser. Ja, meine lieben deutschen Zuhörer, ihr wurdet denen sowas von wurscht, das kann man gar nicht sagen. Meine lieben österreichischen Zuhörer, no viel mehr. Denen war eigentlich nur wichtig südamerikanischer Besitz, weil dort wurde es gut. Und das mit den Philippinen war auch cool. Bitte, das erste weltumspannende, wirklich weltumspannende Reich war das Habsburgerreich. In dem ist allen Ernstes die Sonne nicht untergegangen, nachdem sie sich auch noch die Philippinen unter den Nagel gerissen haben. Die sind gerade ausgegangen, so mit Goa hinüber und so, dass nie die Sonne untergegangen ist. Nur, unter diesen Globalisierungen haben immer nur die kleinen und armen Leute unendlich gelitten. Sie sind in Konkurrenzen damals schon hineingekommen, die Weinviertlerbauern gegen die tschechischen Bauern, gegen die slowakischen Bauern. Die Handwerker sind unter Druck gekommen, weil sie konkurrenzieren mussten, zum Beispiel Habsburgisches Reich mit den luxemburgisch-belgischen Handwerkern, also gerade was zum Beispiel Stofferzeugung angegangen ist, natürlich auch dem oberitalienisch-habsburgischen Besitz. Das heißt, die Leute haben schon Erfahrung und diese Erfahrung ist ganz, ganz, ganz eine lange Erfahrung, witzigerweise. Alles, was international war, hat immer nur den Reichen gedient. Und wenn wir uns jetzt einmal so ganz ehrlich sind, wenn wir mal so schauen, nicht, können wir ja wirklich, wenn man also wirklich den Sarkasmus auf die Spitze treiben will, doch nur noch sagen, Gott sei Dank ist es ja heute ganz anders, ja nicht so, dass die Großbanken an der Griechenland-Krise sich deppert verdienen. Ja, ist ja Gott sei Dank nicht so. Es ist immer wieder unglaublich spannend für mich, wer die Geschichten erzählt. Wenn es der Erhard Buseck, der Wiener Großbürgersohn, erzählt, dann ist das alles so einfach, dann wächst es wieder zusammen und man kann eben wieder Kaffee trinken fahren nach Bratislava, sprich Pressburg. Und zahlt dort höchstwahrscheinlich weniger aus dem einfachen Grund, weil die Pressburger Kellnerin halt nur ein Viertel von der österreichischen verdient. Und das Witzige ist, dass die österreichischen Kellnerinnen das mitkriegen und dann darauf antworten, wir wissen genau, wie das ausgeht. So wie es nämlich seit Jahrhunderten ausgeht, dass wir am Schluss nur noch ein Viertel verdienen werden und nicht die Kellnerin in Bratislava, das Vierfache. Man muss immer sehr, sehr genau zuhören und man muss immer eine Frage sehr genau stellen. Wer redet was, aus welchem Interesse heraus? Und welche Interessen treiben die Menschen? Und jetzt eine ganz einfache, auch christliche, evangelische, bekenntnismäßige Aussage. Den Menschen treibt haargenau eins, die Gier. Und die hat ihn ganz fest in der Hand, bis zu dem Moment, wo er bemerkt, dass er sich selbst und seine Umwelt, seine Familie und alles mit seiner Gier umbringen wird. Und genau diese Erkenntnis oder genau in einem Moment, diesen Moment nennt man gläubig werden. Der Herr gebe uns den Segen, dass wir wirklich Menschen nahe sind. Und zwar ohne Interesse, uns zu bereichern und wohlhabender und gesicherter zu werden, sondern mit der ganz einfachen Dimension in uns drinnen. Das ist auch ein Kind Gottes, weil das, meine Lieben, das ist die wahre Nähe und die gilt Gott sei Dank weltweit. Gesegneten Abend euch allen.